Ja, wir wollen heute weiter lesen, und zwar im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Wir gehen ja immer wieder so durch die Heilige Schrift, durch einzelne Briefe. Es hat folgenden Grund: Wir wollen ganz bewusst die Heilige Schrift in den Mittelpunkt stellen und mit euch darüber nachdenken, wie hat Gott am Anfang die Gemeinden gegründet, was war damals schwierig und was war damals schön, um auch daraus Lehren zu ziehen für uns heute. Gottes Wort soll ja auch in unser Leben hineinsprechen. Und ich denke, nun, dass ihr, so wie ich ja auch, wenn wir darüber nachdenken, wer hat noch nie Leid in einer Gemeinde erlebt? Da können vielleicht nur die Leute den Finger hochheben, die noch nicht viel in einer Gemeinde waren. Also wenn du hier bist und hast noch nie Leid in einer Gemeinde, also in einer christlichen Gemeinde, erlebt, wenn du das noch nicht erlebt hast, dann bist du entweder noch nicht so lange da oder du hast einfach keinen großen Kontakt mit einer Gemeinde. Es wird früher oder später dich treffen. Ja. Leid auch innerhalb einer christlichen Gemeinde. Selbst als der Herr Jesus bei den Jüngern war, und da müsste man ja denken, er ist derjenige, der den Jüngern ja optimale Lehre weitergegeben hat, ein optimales Vorbild ihnen weitergegeben hat. Es muss doch alles optimal gewesen sein damals. Und doch hatte diese Gruppe von Jüngern Leid erlebt. Zum Beispiel, Johannes 6 macht deutlich, dass der Herr Jesus eine scharfe Rede gehalten hat, und viele, die vorher mit ihm gegangen sind, haben sich echt geärgert über den Herrn Jesus und haben gesagt, also ohne mich, ich gehe wieder. Dann, zwei Jünger haben sich so unterhalten, ja, wir könnten doch neben Jesus sitzen, du zur Rechten, ich zur Linken, und das wäre doch wunderbar. Sie haben sich so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt, und das haben die anderen Jünger auch gehört, und die waren neidisch. Ja, Jesus musste die beiden übrigens auch enttäuschen. Bei der Fußwaschung war ja dies, der Herr Jesus hat diese Fußwaschung durchgeführt, aber es war aus diesem Grund, weil keiner der Jünger aufgestanden ist und hat gesagt, ich will dem anderen dienen. Ja, das war ja der Grund, warum das der Herr Jesus die Fußwaschung durchgeführt hat. Und als ich mir so darüber Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, Martin, merke dir selbst, es ist völlig ausgeschlossen, dass hier auf der Erde es einen Platz gibt, wo es kein Leid zu finden gibt, wo kein Leid auch uns oder mich erreichen kann. Erst im Himmel ist das Leid wirklich verbannt, aber wir wissen, der Himmel ist eben im Himmel und wir sind hier auf der Erde. Hier wird noch geweint. Heute werden wir das zweite Kapitel des zweiten Korintherbriefs anschauen, und Paulus schreibt ihn, weil er mit großer Not konfrontiert wurde. Er setzt alles dran, um Leid zu mildern und auch den Korinthern deutlich zu machen, dass Leid sie im Glauben herausfordert, und zwar, wenn ihnen Leid begegnet, dass sie herausgefordert werden, angemessen darauf zu reagieren. Paulus macht deutlich, dass er für die Korinther nicht das Leid will, sondern er will, dass sie in großer Freude ihren Glauben an Christus leben. Das war das Ziel. Paulus möchte, dass die Korinther sich freuen, Und er sagt auch in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 24, nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Das ist so der Gedanke, ich will helfen, dass ihr euch freut und dass ihr im Glauben feststeht. Gehilfen der Freude sein. Die Korinther nicht einfach herumkommandieren, sondern sie stärken und festigen. Wenn wir heute aber über Leid und Betrübnisse, die Korinther und auch der Paulus selbst erlebt haben, nachdenken, dann soll das trotzdem im Hinterkopf sein. Das Leid hat nicht das letzte Wort, sondern es soll zur Freude hindurchdringen. Der Herr Jesus hat einmal seinen Jüngern gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, nicht, dass ihr Leid tragt, sondern so ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, Vers 35. Schauen wir uns einmal den Text nun an, um den es heute geht. Wie gesagt, er steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, 1 bis 11. Es ist auf unseren Gemeindebibeln auf Seite 1210 zu finden. Also wer eine Gemeindebibel haben möchte, links und rechts, wo die Liederbücher sind, kann man sich auch so eine holen, Seite 1210. Ich möchte diese Verse lesen. Da geht es zuerst einmal um die Betrübnis, die der Paulus mit den Korinthern hatte. Das sind die Verse 1 bis 4. Da schreibt er: Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot heraus geschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. So der erste Abschnitt, Paulus und die Korinther, und er leidet an den Korinthern. Und jetzt geht er weiter. Wie ist denn das Verhältnis von den Korinthern untereinander? Betrübnis bei den Korinthern. Ich lese ab Vers 5. Hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, so dass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Also so. Innerhalb der Korinther gab es Traurigkeit. Und jetzt die Antwort, wie soll man dann darauf reagieren, wenn sich die Sache wieder einrenkt? Die Hilfestellung, ab Vers 8. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen, denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. So, das ist der Text und ich möchte das auch so in drei Abschnitten gliedern. Und ja, lade euch einfach ein, mitzudenken und mit darüber zu überlegen. Die ersten Christen in Korinth waren für Paulus keine Gemeinschaft, die vorbildlich ihren Glauben lebte. Er hätte nicht sagen können zu anderen Leuten, also schaut mal die Leute in Korinth an, die gehen so wirklich super den Weg mit dem Herrn Jesus. Der erste Brief, also der erste Korintherbrief, den wir in der Bibel haben, den Paulus ja an die Korinther geschrieben hat, der ist geprägt davon, um immer wieder so Schwierigkeiten innerhalb der korinthischen Gemeinschaft aufzuzeigen. Da gab es Leute, die sagten, also wir wollen dem Petrus nachfolgen. Andere sagten, wir wollen dem Apollos nachfolgen. Und andere sagten, wir wollen dem Paulus nachfolgen. Und machten damit deutlich, ja, die anderen, die machen das nicht richtig. Es gab innerhalb dieser korinthischen Gruppe Krach, Streitereien. Ja. Dann gab es dort Leute, die sagten, was will denn eigentlich dieser Paulus? Der ist zwar hierher gekommen, aber der ist ja eigentlich gar kein richtiger Apostel. Das steht in 1. Korinther Kapitel 9. Oder Paulus musste einmal den Korinthern sagen, in 1. Korinther 14, 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Also es muss eigentlich in dieser Gemeinde drunter und drüber gegangen sein. Man ist betrunken zum Abendmahl gekommen. Stellt euch das mal vor. Ja, solche Dinge waren da passiert. Keine vorbildliche Gemeinde. Und dann gab es noch eine offene Sünde, die also wirklich wie ein Dorn im Fleisch der Gemeinde steckte. Eine ganz offene Sünde, auf die kommen wir noch zurück. Ja, und Paulus hatte sicherlich schlaflose Nächte, als er an Korinth dachte. Er war ja derjenige, der ihnen das Evangelium gebracht hat. Er hat ihnen zuerst von Jesus gesagt und jetzt wuchert da so manches hin und her. Und er spricht ganz offen davon, was ihn so belastet, wenn er an die Korinther denkt. Und er lässt sich, wenn wir den zweiten Korintherbrief, was ich eben auch gelesen habe, wenn wir den Text anschauen, dann lässt er sich auch in sein Herz sehen. Die Korinther sollen mitbekommen, was denn Paulus in seinem Herzen hat. Er schreibt von seinen Gefühlen und seinen innersten Gedanken. Und das ist jetzt eine Sache, wie verstehen wir uns? Verstehen wir uns als eine Interessensgemeinschaft, die sagt, ja, wir halten alle das Gleiche für wahr, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, und wir ziehen unser eigenes persönliches Leben aus dem Opfer Jesu in dem Sinn, also das hat eigentlich nur mit mir und mit dem Herrn Jesus zu tun, oder öffnen wir uns in dieser Weise, dass wir uns auch als Familie verstehen, wo wir in gewisser Weise auch unsere Gefühle offenbaren können und auch mal sagen können, so geht's mir. Man muss es vielleicht nicht gleich hier von vorne sagen, ja, aber vielleicht doch in der Weise, dass man einen Bruder oder eine Schwester oder vielleicht eine kleine Gruppe hat innerhalb der Gemeinde, wo man sich etwas mehr öffnet und sagt, so geht's mir, bitte bete für mich, ich komme fast um, ja, vor Not, vor Trauer oder sonst wie. Nun, Paulus, der große Apostel, der viel herumgereist ist, macht deutlich, was in seinem Herzen aussieht. Und er sagt in Vers 1 und in Vers 2, also 2. Korinther 2, 1 und 2, dass er sich etwas vorgenommen hat. Er sagt, wenn ich zu euch komme, ich will weder selbst mit Traurigkeit zu euch kommen, noch euch traurig machen. Das heißt, er sagt auch, neben dem, dass er von seinen Gefühlen schreibt, manchmal muss man sich auch beschränken. Manchmal hilft die Traurigkeit nichts. Wenn ich jetzt als trauriger Apostel zu euch komme, wer kann mir dann helfen? Ich möchte mich nicht gehen lassen vor euch allen. Auch wenn seine Gefühlswelt noch nicht zur völligen Freude durchgedrungen ist, er ist noch nicht völlig froh, ja super, dass ihr das alles so gut macht, sondern er hat noch Resttraurigkeiten in seinem Herzen. Er hat schon Mut, aber auch Resttraurigkeiten. Aber dies trägt er nicht vor seinem Leben so hin und her. Schaut, wie traurig ich grundsätzlich bin. Ja, so macht er das auch nicht. Weil er weiß, wer den anderen traurig macht und immer tiefer traurig macht, da gibt es keinen Trost. Man kann auch in Traurigkeit versinken. Das ist die andere Gefahr. Die eine Gefahr ist, dass man sich so verschließt und niemand hat und sich niemand öffnet. Und die andere Gefahr ist dies, dass man alles öffnet und ja, dann quasi auch nicht mehr eine Hilfe ist. In seinem Herzen ist die Sehnsucht, dass man sich aneinander freut. Wer traurig ist, wie gesagt, kann den anderen nicht ermutigen. Und Paulus selbst, so sagt er im zweiten Vers, braucht auch Ermutigung. Wisst ihr, Geschwister, Menschen, die Bibelstunden halten, predigen, wo man vielleicht denkt, meine Güte, was der alles so aus der Heiligen Schrift herausgefunden hat, der muss doch weit im Glauben sein. Alle brauchen Ermutigung. Betet besonders auch für Menschen, die Leitungsaufgaben haben. Sei es Menschen im Kindergottesdienst, die das koordinieren und sagen, ja, wie wollen wir das mit der Kinderstunde machen und in gewisser Weise Verantwortung tragen, auch in der Gemeindeleitung. Alle brauchen Ermutigung und Gebet, denn alle sind Menschen, verführbare Menschen und ohne den Halt Gottes völlig verloren. Nun weiter sagt er in Vers 3, der Apostel Paulus, dass er mit Zuversicht nach Korinth fährt. Ja, dass er dorthin fährt, weil er darauf vertraut, dass Christen, die ihm einen Anlass zur Betrübnis gegeben haben, dass sich diese geändert haben. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir und mir? Können wir glauben, dass Gott noch seine Leute ändern wird? Denk mal an deinen Mitbruder oder an deine Mitschwester, die du vielleicht schon 20 Jahre kennst und darunter vielleicht sogar leidest bei manchen Dingen. Kannst du noch glauben, dass Gott die Kraft hat, denjenigen zu ändern? Würdest du wieder anfangen zu beten für denjenigen, dass du nicht denkst, es ist sowieso Hopfen und Malz verloren, ja? Kann man ja, aber was ist denn die Alternative? Kannst du glauben, dass Christen geändert werden können? Paulus investiert in die Zukunft. Er wird nach Korinth kommen und sagt im Voraus, dass seine Freude doch sicher auch aller anderen Freude sein wird. Er vertraut darauf, dass sie mit ihm in gleicher Weise glauben und leben. Denn worüber er freut, werden auch sie sich freuen. Und dann sagt er noch im vierten Vers, ich habe, als ich den vorigen Brief geschrieben habe, viel geweint. Große Herzensnot. Mir ging eure Situation in der Gemeinde nicht einfach so vorüber. Naja, das ist halt die verdorbene Gemeinde in Korinth. Die wird vielleicht irgendwann mal untergehen. Es gibt ja noch andere Gemeinden. So hat er nicht gedacht. Sondern er macht deutlich, ich liebe euch. Das ist es. Er will deutlich machen, meine Tränen für euch sollen euch nicht einfach nur in Traurigkeit bringen, sondern es soll ein Zeichen sein, dass ich euch wirklich, wirklich lieb habe. Und es geht mir um, damit es euch gut geht. Er bemüht sich, ja wieder eine Gemeinschaft mit denen zu bekommen, die er traurig gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn euch jemand traurig macht. Er spricht es an, zack, ich hab's jetzt gehört, aha. Das, was vorher vielleicht so strahlend und schön an dem erschien, ist völlig zusammengebrochen. In mir kommt langsam so die Enttäuschung hoch, vielleicht sogar Wut. Wie kann der nur? Ja, und das erlebt nun der andere, wie ich dann auf einmal so kühl werde. Die normale Reaktion ist dies, naja, wenn du so bist, dann bin ich so und dann zack, gehen wir auseinander. So ist die normale Reaktion, ja. Kann man bei E-Mails auch sehen, dann kann man zuerst mal mit Liebe so und so und dann auf einmal merkt man, der schreibt gar nicht mehr Liebe, sondern schreibt bloß noch Hallo und so. Und dann sagt man, ja, soll ich auch noch Liebe schreiben? Da schreibe ich auch Hallo, ja. Verstehen wir? So ähnlich ist es dann auch im natürlichen Bereich. Der Paulus setzt alles dran, dass er die Gemeinschaft mit den Korinthern wiederherstellt. Es kommt von seiner Sache. Er sucht Gemeinschaft. Er selbst ist über die Betrübnis, die die Korinther auch ihm gegeben haben, hinweggegangen. Ja? Er schaut nicht immer da, was machen die, sondern er sucht die Gemeinschaft. Er investiert in die Zukunft. Ja, die Freude, die er hat, wird auch bei ihnen sein. Vertraut auf Gott und zeigt seine Liebe. Kann das auch ein Weg für uns sein? Wer hat dich betrübt? Wem gehst du aus dem Weg? Wer ist für dich abgeschrieben? Schau, wie Gott den Paulus gebraucht hat. Er sucht diejenigen, die ihn betrübt haben und die auch er betrübt hat. Er sucht sie, um nicht nur sich zu rechtfertigen, nach dem Motto, jetzt stehe ich mal vor euch und ich sag euch noch mal genau, warum ich gegangen bin und so oder warum dies oder jene so war, sondern er sucht sie, um auch ihr seine Liebe ihnen zu zeigen. Er öffnet so sein Visier, zeigt sein Herz, das ruft, ich hab euch lieb. Ich möchte nun zum zweiten Abschnitt kommen, die Betrübnis bei den Korinthern untereinander. In der Gemeinde ist eine offene Sünde geduldet worden. Was war denn passiert? Paulus erwähnt dies in seinem ersten Korintherbrief im Kapitel 5, da schreibt er davon, Vers 1 und 2, da heißt es, überhaupt hört man von Unzucht unter euch und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht. Und hätte doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Können wir uns das so vorstellen? Jemand, der sich Christ nennt, Bruder nennt, der in der Gemeinde ist, der lebt mit seiner Stiefmutter in einem eheähnlichen Verhältnis. Es sieht hier so aus, dass sein Vater, sein leiblicher Vater und er die gleiche Frau haben, ja, dass beide mit ihr zusammen sind. Das war selbst bei den Heiden unerhört. Wie kann denn das sein? Ja, und das ist in der christlichen Versammlung. Und dies wurde einfach geduldet. Ja, niemand wollte dieses heiße Eisen anfassen. Ja, so zwei Männer, eine Frau und so niemand. Die kommen ja, setzen sich da und dorthin, singen auch schön mit und so, und dann gehen sie wieder nach Hause. Wir machen die Augen zu, wir schauen nicht hin. Nun, die Gemeinde, die aus Gottes Sicht, schauen wir uns mal an, was soll die Gemeinde sein? Die Gemeinde soll aus Gottes Sicht die Grundfeste der Wahrheit darstellen. 1. Timotheus 3, Vers 15. Also das heißt, was bei Gott wahr ist, soll in der Gemeinde zu sehen sein. Sie soll der Leuchter für Jesus sein. Offenbarung 2, Vers 1. Der in die Dunkelheit hell leuchtet, um ein verkehrtes Geschlecht zur Umkehr zu rufen. Also draußen sind die Menschen, die nicht wissen, was Recht und Unrecht ist, was links und recht ist. Da muss die Gemeinde deutlich machen, das ist vor Gott richtig und das ist vor Gott falsch. Und das müssen sie nicht nur sagen, sondern auch tun. Und diese Gemeinde duldete offene Sünde, die ihr ganzes Zeugnis zunichte macht und sich selbst schadet. Darüber war Paulus natürlich traurig. Und dies machte er auch den Korinthern deutlich. Nun sagt er, dass dieser Bruder, der so lebt, auch die anderen Mitgeschwister betrübt. Es ist klar, dass Sünde nie nur eine Privatsache ist. Wer sündigt, schädigt die Gemeinde, und wer offen sündigt, schädigt sie gleich zweimal. Denn jeder Christ ist wie ein Glied am Gesamtleib. Das bedeutet, wenn du sündigst, dann ist es nie eine Sache nur zwischen dir und Gott, sondern es ist immer auch noch eine Sache zwischen dir und der Gemeinde, weil du mit der Gemeinde verbunden bist, als Glied am Leib. Denk drüber nach, wenn du ins Internet gehst. Ja, denk drüber nach, wo du hingehst, und tue Buße. Wie verhält sich nun der Leib gegen dem, der sündigt, wird hier gefragt bei euch Korinther. Und liebe Geschwister, es geht nicht um Mitgeschwister, die in Sünde fallen und die dann wieder Buße tun, aufstehen und neu mit Jesus leben. Es geht um solche, die ein sündiges Verhalten in ihrem Leben zulassen und nichts ändern wollen. Es gibt ein in Sünde fallen, ja, dann hat man sich mit Sünde besudelt, man hat die böse Tat getan, aber dann hat man wieder den Wunsch aufzustehen, rauszukommen und weiter mit Jesus zu leben. Um diese Leute geht es nicht. Ja. Das kennen wir auch, dass wir in Sünde fallen, aufstehen aber auch wieder, um Vergebung bitten und sagen, Herr, jetzt wieder neu anfangen. Es geht um die anderen, die in der Sünde leben und leben wollen, die da drin bleiben. Für Leute, die gefallen sind, ihre Schuld nicht kleinreden oder entschuldigen, sondern einsehen und um Vergebung bitten, die dann wieder einen Neuanfang mit Jesus wagen, für diese gilt immer, die helfende Hand auszustrecken. Wir sind deshalb zu Christus gekommen, nicht weil wir so gut sind, sondern weil wir so schlecht sind. Und nicht, weil wir heil sind, sondern weil wir heillos sind und weil wir den Heiland brauchen. Deshalb sind wir zu Christus gekommen. Und wenn ein anderer wieder seine Schuld erkennt und Vergebung braucht, und dann sollten wir als Gemeinde die helfende Hand ausstrecken. Aber, und das ist auch wahr, der Kranke soll gesund werden. Der Herr Jesus ist ja gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Er ist gekommen als Arzt für die Kranken. Aber der Kranke soll gesund werden wollen. Der Sünder soll von seiner Sünde abkommen wollen. Wie verhält sich eine Gemeinde bei Geschwistern, die das nicht tun, die in ihrer offenen Sünde bleiben wollen? Die Aufforderung hier ist sehr klar. Vielleicht haben wir es noch in den Ohren. Der, der dies getan hat, soll aus eurer Mitte getan werden. Er kann nicht mehr einfach bei euch sein, als ob das, was er tut, heilig, gerecht und gut wäre. Liebe Geschwister, auch wenn er sagen würde, ihr seid doch auch alle Sünder. Bei mir ist es eben nur offen und bei euch ist es versteckt. Damit hat er trotzdem keinen Platz in der Gemeinde. Sünde muss immer bereinigt werden. Aber wenn sie offen vor seinem Leben hergetragen wird, muss man natürlich auch offen darauf reagieren. Auch wenn er sagen würde, ich glaube weiter an Jesus. Ich lebe von seiner Gnade und investiere mich in der Gemeinde. Damit hat er trotzdem hier keine Aufenthaltsgenehmigung. Auch wenn er sagen würde, ich spende, lese die Bibel und habe Frieden über mein Leben. Er hat hier keinen Platz. Er muss aus der Mitte. Warum? Weil er nicht Sünde als Sünde bezeichnet. Was bei Gott Sünde ist, das muss weiter als Sünde bezeichnet werden. Ja? Gott ändert sich doch nicht. Weil er sich, also dieser Betreffende, sich nicht von der Sünde trennen will, weil er mit seinem Leben eine Verführung darstellt, die anderen auch zum Fall bringen kann, weil er selbst durch ständiges Betrüben des Heiligen Geistes in Gefahr kommt, den Geist zu lästern und dann selbst das Heil zu verlieren. Weil er als bekennender Jünger mit einem offensündigen Leben den Herrn Jesus ständig entehrt. Wir entehren den Herrn Jesus nicht, wenn wir als seine Jünger uns unter unsere Sünde beugen und sie bekennen. Aber wenn wir sie tun und dann sie weiter dabei belassen, es weiter, immer weiter tun, dann besudeln wir dadurch ständig unseren Herrn, der in uns lebt. Wie sollen noch die Korinther darauf reagieren? Das möchte ich kurz fassen. Wenn nun das Wunder der Buße geschehen ist, und es ist wirklich ein Wunder, wenn das Wunder der Einsicht ist, ich habe gesündigt. Also der Mensch erkennt tatsächlich, ich habe gesündigt. Wenn das Wunder geschehen ist der Eigenverurteilung, also nicht ein anderer verurteilt mich, sondern ich verurteile mich selbst. Das heißt, ich bin schuldig. Gott hat recht, wenn er sagt, ich bin schuldig. Wenn das geschieht, wenn das Wunder der Bitte um Vergebung dann geschieht, o Herr Jesus, vergib mir meine bösen Taten, vergib mir meinen Ehebruch, vergib mir mein Stehlen oder was ich da getan habe, ja, bitte, vergib mir. Ich will jetzt von jetzt ab so leben, wie es dir gefällt, will wieder gut machen. Wenn dieses Wunder geschehen ist, der Buße, was soll dann die Gemeinde tun? drei Dinge. Das erste heißt, vergib. Wenn das klar ist, er will mit Jesus wieder neu leben, dann haben wir nur eins zu tun, vergeben. Vergebung bedeutet, ich spreche diesem Menschen die Vergebung zu und handle an ihm, als ob er diese Sünde nie getan hätte. Und wenn mich dann jemand darauf anspricht, stellen wir uns den Fall einfach vor, ja, da dieser Mann, der hat mit seinem Stiefvater die gleiche Frau und dann kommt jemand und sagt, ja, was ist bei euch in der Gemeinde? Das habe ich gehört, stimmt das? Dass man dann in dieser Weise darüber spricht, sagt, es ist vergeben. Ja? Er hat Buße getan, eingesehen und es ist vergeben und mehr wird nicht darüber gesprochen. Ich habe meine Hand ausgestreckt, er ist mein Bruder. Vergib so, wie Gott vergibt. Dann heißt es das zweite, Trost. Trost heißt in diesem Fall so wie aufrichten. Wenn jemand so seine Schuld eingesehen hat, dann muss man ihn begleiten. Dann muss man ihn stützen. So wie ein Mann, der schwer gestürzt ist und dann auf der Straße liegt. Jetzt muss man ihm aufhelfen, auf die Beine stellen, Mut zu sprechen. Und das dritte, Liebe. Liebe zeigen. Und zwar ihm die Liebe so zeigen, dass er es versteht. Er darf keinen Zweifel haben, dass die Gemeinde ihn nicht will. Sondern du gehörst zu uns, so wie wir zu dir gehören. Ganz und gar. Vergebung, Trost und Liebe für den, der Buße tut. Wir dürfen ihn niemals alleine lassen. Warum? Sonst würde er in noch größere Traurigkeit versinken. Lesen wir auch im Text. Wir können ihm schon sagen, Gott liebt dich. Aber er spürt das so nicht. Er spürt nicht die Umarmung Gottes. Dazu braucht Gott seine Leute. Wir müssen umarmen. Wir müssen helfen. Wir müssen die Liebe zeigen. Verstehen wir? Warum ist das so wichtig? Weil es einen Feind gibt. Satan. Und es wird hier gesagt, wir kennen seine Ansichten und seine Ausrichtung. Woher kennen wir es? Von dem Herrn Jesus. Wer den Satan selbst fragt, der wird von ihm sowieso belogen. Was von Jesus fragen? Was sagt Jesus über den Satan? Das ist ein Lügner und Mörder. Er hat nur eins, er will umbringen, töten. Und in diesem Zusammenhang ist es so, lassen wir die Leute, die wieder einen Anfang mit Jesus machen, weil sie mal schwer gestürzt sind, nie allein, niemals. Weil der Teufel kommt auch und sagt, ja schau, so ist es mit der Vergebung. Zusammenfassend, christliche Gemeinschaft